Dramaturgie ist so ein bisschen die Schnittstelle zu allen möglichen Abteilungen und Gewerken und das ist wunderschön. Also das liebe ich auch sehr an dem Job, dass man so nah an ganz vielen unterschiedlichen Menschen dran ist. Also von den Themen und von den Figuren ist es, glaube ich, mit Frozen doch schon auch sehr nah dran. Ja. Das würde ich auch behaupten, ja. Es wird viel Musik geben. Michael Kessler hat da auch wieder einiges an warmen Klängen gegen die frostige Kälte.
Oh, sehr, sehr poetisch.
Genau, in petto. Jobsafari. Und da geht es inhaltlich ganz viel darum, wie soziale Herkunft Einfluss auf Freundschaft, Schule und auch auf die Berufswahl nimmt. Mhm. Also die Regieassistierenden Chapeau, tragen im Prinzip das komplette Theater auf ihren Schultern.
Das beschreibt irgendwie so gut, was vor allem auch Theater für junge Menschen leisten kann. Nämlich dieses, dass man so spielerisch eben auch am Ende eine Message versucht rüberzubringen, im besten Fall.
Wir haben so ein unterschiedliches Programm, dass ich behaupten würde, da ist für jeden was dabei.
Bühne frei, der Theater Dortmund Podcast.
Hi zusammen, schön, dass ihr wieder zuhört hier bei Bühne frei. Wir sind schon bei Folge 60. Das klingt nach sehr viel und es ist einfach richtig schön, dass ihr immer noch fleißig zuhört und ich das immer noch hier machen darf. Das ist die zweite Folge in Staffel 4 und ich freue mich sehr, dass ich heute mal wieder nicht im Opernhaus oder in meiner Abteilung im Marketing sitze, sondern ein paar Minuten Auto gefahren bin und jetzt hier im Kinder- und Jugendtheater sitze. Hier habe ich ja schon mal eine Folge aufgenommen mit Dramaturgin Milena Kowalski und heute sitzt bei mir tatsächlich ihre Kollegin, auch Dramaturgin fürs Kinder- und Jugendtheater, fürs KJT, Jacqueline Rausch. Hi Jackie, schön, dass das so spontan geklappt hat hier.
Ja, schön, dass ich da sein darf. Hallo.
Danke, dass ich hier sein darf. Ich finde es hier immer richtig toll. Es ist eine schöne Aussicht mit Bäumen drumherum. Es ist eine ganz eigene Atmosphäre hier im Kinder- und Jugendtheater. Also immer wieder toll, auch irgendwie mal herzukommen und mal außerhalb des Opernhauses zu sein, sagen wir so. Die Spielzeit hat ja schon richtig angefangen. Auch hier hat sie richtig angefangen.
Oh ja.
Ja, manche Sparten hatten noch gar keine Premiere und ihr hattet sogar schon zwei.
Genau, streng genommen sogar drei, weil wir eine Wiederaufnahme.
Genau, mit der Wiederaufnahme quasi drei. Ihr seid gestartet in die Spielzeit mit Captain Knitterbart und seine Bande von Cornelia Funke. Genau. Und das war Mitte September. Und dann direkt Ende September hatte schon, ich hoffe, ich spreche es richtig aus, Cyber Cyrano Premiere.
Exakt, genau.
Das sind zwei sehr unterschiedliche Stücke. Würde ich mal sagen.
Absolut, ja.
Sieht man auch alleine an der Zielgruppe bzw. der Altersempfehlung. Es ist einmal ab 6 Jahren, einmal ab 14 Jahren. Möchtest du ein bisschen was zu den beiden Stücken erzählen, die jetzt schon Premiere hatten?
Na klar, super gerne. Also wie du schon gesagt hast, sind zwei wirklich sehr, sehr unterschiedliche Stücke. Auch auf zwei unterschiedlichen Bühnen. Der Captain Knitterbart und seine Bande, die machen nämlich bei uns die kleinere Bühne unsicher. Das ist das Skelly. Es ist ein Zwei-Personen-Stück und trotzdem haben wir mit nur zwei Personen eine riesige Piratenbande bei uns vor Ort.
Ich habe ja auch die Bilder gesehen. Ich finde, das ist so toll gemacht bei diesem Boot allein. Also es ist irgendwie so eine kreative Lösung gefunden.
Absolut, ja, das finde ich auch, genau. Und es ist total schön. Ich habe heute Morgen um 11 tatsächlich auch die Vorstellung nochmal gesehen. Heute tatsächlich mit viel weniger Kindergartengruppen, sondern sehr viel privatem Publikum.
Ach,
also
cool.
Wirklich Oma und Opa mit Kids oder Eltern, die Kinder und Freunde von den Kindern dabei hatten.
Schön.
Und da hatten wir sehr viel Spaß. Genau, und ich glaube auch, dass Rainer und Andreas, die beiden Piraten, da sehr viel Spaß auf der Bühne haben. Es überträgt sich auf jeden Fall auch ins Publikum.
Sehr schön, das klingt sehr gut. Worum geht's da so ungefähr?
Genau, also wir haben zwei Freunde, die sich im Keller treffen, während der eine in einem Piratenbuch liest und ganz schnell verwandelt sich dieser Keller in ein Schiff und sie stechen in See und wir lernen ganz viele unterschiedliche fiese Piraten kennen auf diesem Weg und dann wird noch ein Boot gekentert, auf dem die Molly sitzt, ganz klar. Und Molly hat aber eine Mutter, die wilde Bertha, die dann auch noch später auftauchen wird. So viel kann ich verraten und es ist von vorne bis hinten eine wirklich sehr, sehr lustige Geschichte, die wir da begleiten dürfen.
Das klingt auf jeden Fall sehr gut. Ich muss es mir noch anschauen. Ich habe es bisher noch nicht geschafft. Cyber Cyrano ist nicht ganz so lustig, würde ich sagen. Also
Humor ist da schon auch viel dabei.
Aber es geht insgesamt um ein ernstes Thema, sagen wir so.
Das stimmt. Cyber Cyrano ist eine recht klassische, sehr dramatische Dreiecksbeziehung mit viel Herzschmerz, Manipulation, aber wie gesagt auch viel Humor. Wir haben so eine Art Highschool-Setting, so ein bisschen so eine Coming-of-Age-Geschichte, kann man fast sagen, von drei MitschülerInnen, die die Beziehungen untereinander und miteinander ausloten, freundschaftlich wie gerne eigentlich auch amorös. Genau, dann kommen aber noch zwei sehr mysteriöse Figuren im digitalen Raum dazu, die da plötzlich auftauchen und die machen natürlich dann die Eifersucht komplett, weil die sich da noch so dazwischen mogeln und via Chats, Sprachnachrichten und Social Media ordentlich Verwirrung stiften innerhalb dieses Beziehungsgeflechts.
Ah, okay. Genau, da geht es vor allem auch so um diese digitale Welt, in der sich Jugendliche, junge Erwachsene ja viel aufhalten, ne? Und vor allem auch die Probleme, die es da auch in Richtung Dating und so geben kann, ne?
Genau. Und auch hinsichtlich Manipulation oder vorgespielten Tatsachen. Da will ich gar nicht zu viel verraten. Aber genau, da gibt es eben diese zwei Räume, die da bespielt werden. Einmal der sehr reale Raum des Klassenzimmers und eben auch der digitale Raum, der eine sehr große Rolle spielt. Dafür hatten wir eine Videokünstlerin hier vor Ort, Viv Lennart.
Sie war doch in der Akademie vorher, ne?
Exakt, genau. Die war auch mal Fellow bei der Akademie und die hat jetzt zum ersten Mal auch bei uns mitgearbeitet und ganz eng mit der Ausstatterin Julia Schiller eben dieses Bühnenbild entworfen und genau, da wird es auch sehr spannend, ästhetisch innerhalb dieser Videoprojektion, um den digitalen Raum auf unsere Bühne zu bringen.
Das finde ich ja immer cool, wenn Sparten dann irgendwie so zusammenarbeiten, beziehungsweise das Wilf war jetzt ja, ist ja schon ein bisschen her, dass sie in der Akademie ihr Fellowship gemacht hat und danach auch da gearbeitet hat, aber es kommt ja quasi von der Akademie und dass sich das dann irgendwie immer alles am Ende vereint, finde ich irgendwie immer toll, wenn man da so Projekte zusammen angeht.
Auf jeden Fall, das war echt eine sehr schöne und auch spannende Zusammenarbeit, wenn man natürlich dann auch nochmal ganz neue ästhetische Impulse bekommt.
Mhm, klar, ja. Wie gerade schon gesagt, sind das ja Themen, die junge Erwachsene auch viel ansprechen. Deswegen besuchen euch ja auch viele Klassen und Schulklassen, um sich das Stück anzusehen. Was würdest du sagen, soll das Stück bewirken bei dem Publikum?
Du sprichst jetzt von Cyber Cyrano. Mhm,
genau.
Ich glaube, es geht vor allem darum, ein Bewusstsein dafür zu schaffen, was dieser Spielort, nenne ich ihn auch mal, ausmachen kann oder was dieser Spielort für Möglichkeiten, aber auch für Herausforderungen bietet. Also was uns auch ganz wichtig ist, da ist kein pädagogischer Zeigefinger, das ist jetzt kein Stück, was irgendwie sagt, oh mein Gott, wir dürfen das Internet nicht mehr besuchen und wir sollten Social Media am besten alle von unseren Smartphones löschen. Das ist, glaube ich, auch keine Lösung von Problemen.
Ja.
Genau, es sticht auch so ein bisschen in die Richtung von Social Media Verbot, was ja auch in großen Teilen Media irgendwie gerade besprochen wird und ich glaube, das ist zu kurz gedacht und bei uns ist es halt wirklich so ein bisschen ein Aufmerksam machen auf Möglichkeiten, die es da irgendwie gibt und zwar im Positiven wie im Negativen und das ist ja auch etwas, was man nicht wegdiskutieren kann, dass man eben durch Social Media mit dem Smartphone in der Tasche auch unendliche Wege der Kommunikationsformen und Möglichkeiten hat und das muss ja auf gar keinen Fall nur negativ sein, sondern es bringt ja auch Menschen zusammen und kann eben auch wenn ich alleine zu Hause bin, mir nochmal Welten eröffnen und mich mit Menschen verbinden.
Gerade bei solchen Themen, aber generell auch zu Stücken, gibt es ja neben dem eigentlichen Stück auch immer ganz viel drumherum, was ihr anbietet oder irgendwie so ganz viel Material auch drumherum, um auch diese Themen irgendwie richtig aufzubereiten. Welches begleitende Angebot gibt es jetzt speziell zu dem Stück? Zu Cyber Cyrano für die Klassen oder Jugendlichen?
Genau, also was wir standardmäßig machen zu jeder Produktion ist immer ein theaterpädagogisches Begleitmaterial. Das ist also eine Materialmappe, die die Theatervermittlung zusammen mit der Dramaturgie erstellt. Die kann man niedrigschwellig auch einfach auf der Produktionswebseite herunterladen. Und einmal gibt es da Hintergrundinformationen zum Stück und auch so ein bisschen Kontext und auf der anderen Seite aber eben auch spielpraktische Übungen oder Material zur Nachbereitung. Das heißt, man kann also vor dem Besuch oder nach dem Besuch mit der Gruppe, mit der man da ist, auch nochmal über die einzelnen Themen sprechen und das nochmal aufarbeiten. Und was wir vom Haus anbieten, standardmäßig und auch in diesem Fall sind eben Workshops von der Theatervermittlung. In dem Fall nachbereitende Workshops, also man schaut sich die Vorstellung an und kann eben danach noch einen Workshop buchen, dass da einzelne Themen nochmal aufgegriffen und dezidiert bearbeitet werden.
Cool.
Und was man auch machen kann, ist eben bei der Dramaturgie anfragen, dass wir ein Nachgespräch vorbereiten, sodass man da auch nochmal mit der Gruppe darüber sprechen kann, was man da gesehen hat auf der Bühne.
Ach, richtig cool, dann noch Fragen stellen und genau. Nochmal tiefer gehen in das Stück.
Genau, ja. Das wird auch gerne angenommen.
Ja, glaube ich.
In dem Fall versuchen wir auch immer, das Team dazu zu holen. Also in dem Fall haben wir natürlich Glück, dass Johanna Weißert bei uns am Haus ist,
ja.
die Regie übernommen hat. Die kommt immer gerne auch zu solchen Gesprächen dazu.
War auch schon hier im Podcast.
Genau. Und SpielerInnen kommen natürlich auch, wenn sie Zeit haben, super ja. gerne dazu, weil man dann auch nochmal ganz konkret mit dem Publikum in den Austausch gehen kann. Das ist immer eine sehr wertvolle Erfahrung für
Klar.
alle hier.
Ja, glaube ich. Auch so, was die SpielerInnen dann auf der Bühne in dem Moment gefühlt haben oder wie sie sich in der Rolle fühlen. Ich glaube, das ist bei solchen Themen auch dann immer irgendwie spannend, nochmal zu erfahren.
Auf jeden Fall. Und gerade Cyber Soranou, da ist wirklich die ganze breite Palette von Gefühlen irgendwie dabei.
ja.
Und da gibt's auch oft irgendwie Momente, wo das Publikum dann irgendwie nochmal eigene Erfahrungen mit reinbringt. Und dann ist es natürlich immer schön, wenn man so einen Bogen hat,
ja.
Dass man irgendwie so von gemeinschaftlichen Erfahrungen berichten und sich austauschen kann.
Klar, glaube ich. Ja, euer Spielplan ist sehr, sehr abwechslungsreich. Das merkt man jetzt schon allein an den zwei Stücken. Das liebe ich immer. Jetzt steht erstmal noch das Familienstück zur Weihnachtszeit an. Und zwar zeigen wir in diesem Jahr die Schneekönigin nach Hans Christian Andersen wieder im Schauspielhaus.
Mhm.
Also ein sehr bekannter Stücktitel, würde ich jetzt mal sagen.
Ja.
Die Premiere ist am 14.11., also in einem Monat quasi. Und du machst da auch dann Dramaturgie, richtig?
Genau, Stück? Genau. Also im Familienstück sind wir als komplettes Team
ja.
am Start, weil das natürlich einfach auf der großen Bühne mit dem kompletten Ensemble
ja.
Auf die Beine gestellt wird, dementsprechend eine wirklich große Maschinerie. Also sind wir beide aus der Dramaturgie als dramaturgische Beratung mit dabei. Die Theatervermittlung ist auch mit zwei Vermittlerinnen dabei, weil auch da immer sehr viele Workshops angefragt werden. Und um das Angebot auch wirklich halten zu können, sind wir da wirklich mit sehr viel Man and Woman Power dabei.
Das sind auch einfach sehr viele Vorstellungen in einem vergleichsweise kurzen Zeitraum. Ne? Die anderen
ja,
Stücke werden ja auch viel gespielt natürlich, aber häufig ja dann über die ganze Spielzeit hinweg oder noch länger. Ne?
Mhm.
Intendant Andreas Grun führt ja wieder Regie und der zeigt ja häufig eine so veränderte Version von den Stücken, die man vielleicht so im Kopf hat, dann am Ende auf der Bühne. Im letzten Jahr war das Familienstück ja Dornröschen, 100 Jahre im Land der Träume. In der Version, die er inszeniert hat, da sind ja zum Beispiel ganz viele Grimm-Märchen am Ende aufeinander getroffen. Nur als ein Beispiel, das war nicht die klassische Dornröschen-Geschichte, die man so kennt. Worum geht es jetzt in dem Stück Die Schneekönigin? Und kannst du schon ungefähr sagen, was bei eurer Version im KJT im Gegensatz zum bekannten Original vielleicht verändert wird? Kannst du da schon was zu sagen, einen Monat vorher?
Genau, also wir sind da doch ein bisschen klassischer unterwegs als noch im Vorjahr, das muss man schon ganz klar sagen. Im Vorjahr war es ja wirklich die Traumwelt, die da im Fokus stand und da war ja das Dornröschen oder der Stoff von Dornröschen mehr oder weniger der Überbau, der da genutzt worden ist, um dann aber wirklich bewusst neue Welten zu schaffen, die daran angelehnt sind. Bei der Schneekönigin ist das ein bisschen klassischer, da haben wir auch das Personal, was aus dem bekannten Stoff, also aus dem Märchen schon bekannt ist. Weitestgehend erhalten. Trotzdem gibt es auch da wieder einiges an Rollenwechsel und viele opulente, schöne Kostüme, die uns Oliver Kostecker dafür entwirft. Genau. Und zur Story, also die ist auch so relativ klassisch gehalten. Also wir haben eben die beiden Hauptfiguren Gerda und Kai, die nach dem Tod ihrer jeweils unbekannten Eltern bei der Großmutter, wie sie die Frau liebevoll nennen, aufwachsen. Diese Idylle des kindlichen Spiels, die ist aber schnell vorbei, die da am Anfang irgendwie gezeichnet wird. Und relativ schnell wird es dann wild und wir begleiten Gerda auf einer Rettungsmission. Auf einer Rettungsmission voller Mut, voller Liebe und Hoffnung, weil ihr bester Freund Kai eben vom Teufel in die Irre geführt wird und schließlich in das Reich der Schneekönigin entführt. Und Gerda gibt sich damit natürlich nicht ab und macht sich dann schnell auf den Weg mit einer Entschlossenheit, die stärker ist als jeder Frost und versucht ihn zu retten. Und auf dieser Reise belebt sie dann auch die frostige Welt um sich herum. Also wir haben sprechende Blumen, die im königlichen Hofgarten erwachen. Es wird einen sprechenden Raben geben, der sie auf ihre Reise begleitet. Und wir haben dann eine wilde Räuberbande, darauf dürfen wir uns auch freuen. Es gibt natürlich auch wieder choreografische und sehr lustige Momente. Es wird viel Musik geben. Michael Kessler hat da auch wieder einiges an warmen Klängen gegen die frostige Kälte.
Oh, sehr, sehr poetisch.
Genau,
ja.
In petto. Und ja, ein Rentier haben wir dieses Jahr auch dabei.
Ach, natürlich, ja, muss, natürlich. Das gehört doch endlich jetzt mal zur Weihnachtszeit.
Exakt. Und ja, die beiden machen sich dann auf zum Schloss der Schneekönigin. Genau. Also wir haben ein sehr berührendes Familienstück mit den Themen Freundschaft, Treue und natürlich auch die Kraft der Liebe. Und ja, wir erleben, wie wichtig Mut ist und Hoffnung, dass man also einen geliebten Menschen nicht abschreibt und genau, ihm zu Hilfe eilt, ja, wenn er in Not gerät.
Das klingt sehr schön. Das klingt auch sehr weihnachtlich. Und das sind so Themen, die auch wirklich für die ganze Familie was sind. Und jetzt, wenn du am Ende sagst, einen Menschen nicht abschreiben, das erinnert mich jetzt, also weil die Eiskönigin, dieser Disney-Film, der große Erfolg ist, genau, ja, daran angelehnt.
Absolut.
Und letztendlich ist es da ja auch die übergreifende Message, auch wenn das natürlich eine ganz andere Geschichte ist. Aber da musste ich jetzt gerade drüber nachdenken.
Genau.
Das fiel mir jetzt gerade ein.
Also von den Themen und von den Figuren ist es, glaube ich, mit Frozen doch schon, ja, auch sehr nah dran. Ja. Das würde ich auch behaupten, ja.
Ja, dann können ja alle Frozen-Fans herkommen, dann ist die Hütte voll.
Genau, Songs gibt es auch bei uns, gesungen, ja, wird auch bei uns ganz, genau, viel. Genau, mal gucken, was dann da im Ohr bleibt.
Da gibt es auch ein Rentier, fällt mir gerade auf. So viele Parallelen. Genau, wie du gerade schon gesagt hast, steht ja immer das ganze KJT-Ensemble auf der Bühne im Familienstück. Mhm. Und auch alle spielen dieses Jahr wieder mehrere Rollen. Also wenn man auf die Webseite schaut, da sind zum Teil sehr viele Rollen aufgelistet. Und ich frage mich immer, also ich finde das immer so faszinierend, wie die sich das alles merken können. Zumal ja nicht nur die neuen Stücke gerade auf dem Spielplan stehen, sondern ja auch ältere Stücke wieder aufgenommen werden. Zum Teil,
ja,
auch
wir haben wirklich
von
ein
vor
sehr
Jahren.
Großes Repertoire, das,
genau,
muss man sagen.
Es sind so viele Wiederaufnahmen, die in dieser Spielzeit irgendwie zurückkommen. Also zum Beispiel, um ein paar zu nennen, Zuckeralarm, dann Klassenzimmerstücke wie Der Entstörer, wo die DarstellerInnen dann in die Schulen reingehen und das in den Klassenzimmern,
genau,
zeigen. Das ist, glaube ich, auch immer spannend. Also stelle ich mir spannend vor. Monster, Der Zauber von Oz, Emil und die Detektive, Spaß, Wer bestimmt was lustig ist, das interaktive Stück hier, mhm, im KJT, Angst oder Hase und noch so viele mehr. Ich finde, es sind so viele Wiederaufnahmen plus die ganzen Premieren. Es passiert einfach immer so viel bei euch hier. Ich finde es auch immer so spannend, wenn ich dann auf den Tagesplan schaue und irgendwie sehe, ah, okay, um 11 ist Bianca Lamart jetzt gerade in irgendeiner Schule und spielt da. Okay, interessant, was gerade so alles passiert. Und da muss sie vorher in der Maske gewesen sein, im Kostüm. Also Wahnsinn irgendwie, dass rundum immer was los ist hier. Gefühlt.
Ja, für uns natürlich aber auch schön. Also wir lernen die Orte kennen, an denen unser Publikum eben sich auch aufhält. Wir,
ja,
wir gehen rein in die Schule und sind nochmal in deren Raum. Das ist natürlich eine ganz andere Art von Arbeit, macht aber auch viel Spaß, das mit zu begleiten. Also da sind natürlich unsere TheatervermittlerInnen noch viel, viel näher dran, mhm, weil da auch immer theaterpädagogisches Programm nach den Vorstellungen auch mitgebucht wird, nach den Inszenierungen, die dort gezeigt werden. Aber genau, das ist für uns natürlich auch einfach irgendwie immer schön, weil die bringen ganz viele Storys nochmal mit. Und das ist natürlich auch nochmal eine andere Art von Austausch, wenn man in deren Welt eintaucht,
ja,
und sie nicht hier bei uns vor Ort waren.
Ja. Du bist auch in diesem ganzen Vorstellungs- und Proben und weiß ich nicht, was noch alles dazu gehört, diesem ganzen Komplex bist du als Dramaturgin ja auch mittendrin. Du hast gerade erzählt, dass du heute Morgen schon bei der Vorstellung von eben Captain Knittermatt warst. Was genau war da jetzt dann deine Aufgabe?
Da war ich ganz privat.
Ach, schön.
Genau, also da
habe ich freiwillig.
Nämlich, da habe ich nämlich leider die Endprobenwoche aufgrund von Krankheit verpasst,
ja,
und habe dann diese Produktion irgendwie gar nicht so richtig kennenlernen dürfen. Und dann hatte ich heute Morgen ein bisschen Zeit und dachte, ah, da muss ich jetzt
schön
unbedingt rein. Genau.
Ach so.
Und mal gucken, was die Kollegen da gearbeitet haben.
Sehr gut.
Ja.
Und bei anderen Vorstellungen, was machst du da als Dramaturgin jetzt konkret bei Vorstellungen?
Während den Vorstellungen ist es bei uns so, dass wir eben immer einen Direktionsdienst haben. Das ist ja in den anderen Sparten,
ja,
genauso, dass man auf jeden Fall immer als Ansprechperson da ist für alle unvorhergesehenen Dinge, die während so einer Vorstellung passieren können.
Ja, ist alles live, ne?
Genau,
ja,
das ist alles live, da können Dinge schiefgehen und dann braucht es immer einen Menschen, der die Person, die das Problem lösen kann, ja, auf kurzem Wege erreicht. Genau, und dann sitzt man dann auch in Vorstellungen und schaut, ob auch alles den richtigen Weg geht.
Okay. Ich finde den Beruf des Dramaturgen, der Dramaturgin immer so schwer zu beschreiben oder zu fassen. Ich meine, ich bin jetzt schon ein paar Jahre am Theater und trotzdem fällt mir das immer sehr schwer, das irgendwie zusammenzufassen, was ihr alles macht. Ich hatte ja auch schon einige DramaturgInnen verschiedener Sparten hier im Podcast. Wie gesagt, auch schon deine Kollegin, mhm, Milena. Wenn du möchtest, erklär doch nochmal gerne deinen Beruf und deine Aufgaben allgemein. Was macht eine Dramaturgin im Kinder- und Jugendtheater?
Ja, wow.
Ja, wir haben noch ein bisschen Zeit, also
cool. Ja, also man macht Nacht natürlich was anfällt, muss man einfach auch ganz ehrlich sagen.
Auf jeden
Fall. Dramaturgie ist so ein bisschen die Schnittstelle zu allen möglichen Abteilungen und Gewerken und das ist wunderschön. Also das liebe ich auch sehr an dem Job, dass man so nah an ganz vielen unterschiedlichen Menschen dran ist. Ja, Dramaturgie grundsätzlich sorgt natürlich dafür erstmal, dass eine Geschichte spannend ist, dass sie kohärent ist und im besten Fall wirkungsvoll erzählt wird. Und das begreife ich erstmal als so das Handwerk des Geschichtenerzählens, ne? Also es geht um Fragen, wie ist eine Geschichte aufgebaut, wie entwickeln sich Figuren und Konflikte in der Story, was hält auch die Spannung, ne? So. Gibt es einen Wendepunkt, gibt es einen Höhepunkt, wie funktioniert genau das Ende, welche Themen werden vielleicht auch vermittelt oder welche Botschaften und das ist ja ganz zentral für alle, die Geschichten erzählen, das ist ja auch beim Film, in Serien, Games oder Videospielen erstmal genau dieselbe Herangehensweise. Genau, und in einem Theaterstück, da muss man natürlich auch schauen, okay, wenn jetzt im zweiten Akt oder Szene XY irgendwie langweilig ist, sollte die Dramaturgie im besten Fall analysieren, wo fehlt da die Spannung, wo fehlt vielleicht auch eine Figurenentwicklung, sind die Konflikte klar genug und dann geht es darum auszuhandeln, wie man das verbessern kann. Ne? Also man arbeitet sehr eng mit RegisseurInnen, AutorInnen und eben auch den SchauspielerInnen zusammen und ja, schaut, dass man im besten Fall den roten Faden, den man gemeinsam gesponnen hat, bis zum Ende über den Probenprozess der paar Wochen, die man da zusammenkommt, nicht verliert.
Ja.
Genau.
Ich hatte letztens ein kurzes Gespräch mit Jasko Fiefus, einem der Dramaturgen aus dem Schauspiel Dortmund. Und er hat das so ganz schön gesagt, er meinte, er hat auch schon mal Regie geführt. Und jetzt als Dramaturg hat er so den Blick von außen. Also er sagte, sitzt nicht in jeder Probe, aber in vielen.
Ja.
Und guckt sich dann von außen an, wie kommt es bei mir an. So, das fand ich irgendwie auch nochmal ganz...
Ich glaube, das ist total wichtig eben, ne? Also, dass man wirklich so Spaß hat an dem Blick auf das Detail.
Ja.
Dass man wirklich auch von außen eben spiegeln kann, okay, wie habe ich was, warum wahrgenommen? Und ist es das, was ihr wolltet? So,
ja.
Also man ist eben nicht auf jeder Probe und man kriegt auch nicht jedes Gespräch über jeden einzelnen Abgang, Aufgang und die Entwicklung mit. Und so kann man natürlich ganz niedrigschwellig nochmal gegenchecken, okay, funktioniert das, was wir uns da überlegt haben?
Ja.
Und kann man eben von außen genau das auch erahnen? Und wenn nicht, was müssen wir verändern, um zu dem Ziel zu gelangen, was wir uns da gesteckt haben?
Ja,
ja, auf jeden Fall.
Ja. Das war aber noch nicht alles.
Das war nicht alles.
Also das Stück sein. So, ne?
Genau, das ist so der Probenprozess. Ansonsten, ja, also man liest natürlich extrem viele Texte. Das muss man schon sagen.
Okay.
Das macht man eigentlich auch permanent. Also Dramaturgie wählt Texte aus. Was, glaube ich, sehr elementar ist, ist eben, dass wir auch einen Spielplan gemeinsam erstellen und damit maßgeblich mitentscheiden, was wird denn da auf der Bühne verhandelt? Was wird auf der Bühne gezeigt? Genau. Das ist spannend, das ist manchmal aber auch herausfordernd, weil man natürlich irgendwie die unterschiedlichsten Dinge mitbeachten muss. Man hat ein festes Ensemble, die brauchen alle genug was zu spielen. Wir haben unterschiedlichste Zielgruppen, die wir bedienen. Also das sind ganz, ganz viele Variablen, die da zusammenpassen müssen, bevor man dann sich für einen so einen Text entscheidet. Und dann, genau, geht es natürlich auch darum, Texte konkret zu bearbeiten. Manchmal werden auch Texte selbst geschrieben. Wir in der Dramaturgie sind auch dafür verantwortlich, Stücke vorab vorzubereiten, also auch ganz intern für das Team erstmal. Wir erstellen dann meistens sogenannte Materialmappen, in denen wir den historisch-kulturellen Kontext, in dem der Stoff entstanden ist, auch nochmal aufbereiten und wir uns gemeinsam darüber austauschen können während der Probenprozessen. Genau, und dann... alles, was dazugehört. Wir schreiben Programmhefte, wir schreiben Ankündigungen, dann arbeiten wir auch für Pressemitteilungen zu. Hier am KJT sind wir in der Dramaturgie auch für den Content, für den Social-Media-Kanal verantwortlich. Genau, dann moderieren wir Publikumsgespräche oder die Themenabenden, das sind bei uns die Zündstoff-Themenabende. Herzliche Einladung natürlich auch immer dazu. Das ist bei uns die HP2, wo man immer mal vor der Premiere vorbeischauen kann. Was ist denn da eigentlich dieses Stück, das da geprobt wird? Und passt es für mich und meine Gruppe? Und mag ich da vielleicht mal vorbeikommen in dem einen oder anderen Kontext?
Ja, das ist auch super, ja.
Genau, und sonst bewerben wir natürlich auch Produktionen im Rahmen von Festivals und haben auch allgemein recht viel mit der Koordination von Terminen zu tun und machen auch allgemeine Orga und sind da eben auch ganz eng mit Marketing und auch mit dem KBB verbunden, um diese Dinge bewerkstelligen zu können. Genau.
Möchtest du da, weiß nicht, ob das möglich ist, aber kannst du das irgendwie konkret mal an einem Stück vielleicht so ein bisschen festmachen, wie da so der Ablauf jetzt für dich war. Ich weiß nicht, zum Beispiel jetzt Cyber Cyrano oder jetzt, wie es jetzt bei die Schneekönigin ist oder so.
Also so ein, ehrlich gesagt, so einen typischen Alltag gibt's da erstmal nicht, weil jede Produktion auch für sich immer ein bisschen anders funktioniert. Das Familienstück zur Weihnachtszeit ist da vor allem auch nochmal eine große Ausnahme, weil das natürlich auch nicht in unserem Haus stattfindet und da wir auch immer mit dem Schauspiel und der Technik vor Ort nochmal den Austausch haben und so. Das ist also auch nochmal eine ziemliche Sondernummer.
Wie weit im Voraus beschäftigst du dich dann damit? Also, dass du dir die Texte jetzt durchliest, wenn du jetzt denkst, Cyber Cyrano wäre vielleicht spannend. Also wie weit im Voraus?
Es ist schon auch immer gut ein Jahr. Also wir sind natürlich da im Sprechtheater sehr viel später als zum Beispiel die Oper, die viel weiter im Voraus planen. Bei uns ist es schon immer so, dass wir, also jetzt ganz konkret und aktuell, wenn die Spielzeit startet, macht man sich immer schon sehr viele Gedanken für die nächste Spielzeit.
Ja, okay.
Genau. Da sind wir natürlich auch immer gebunden an die offiziellen Rahmentermine, die es da einfach gibt. Ne? Im Januar muss man halt dieses Spielzeitheft für die kommende Spielzeit vorbereiten. Genau, dementsprechend muss man bis Januar immer schon so grob eine Ahnung haben, was man in der darauffolgenden Spielzeit zeigen will.
Der Januar kommt sehr schnell.
Und der Januar kommt immer sehr schnell, absolut.
Okay, also bin ich ja gar nicht so falsch damit, dass es mir sehr schwerfällt, euren Beruf immer zu beschreiben, weil den lässt sich so schwer zusammenfassen, weil ihr ungefähr überall irgendwie aktiv seid, kann man sagen, ne?
Ja, genau. Also das kann man so sagen. Wir funktionieren natürlich null autark, sondern wir funktionieren in der Zusammenarbeit mit den unterschiedlichen Abteilungen.
Ja,
genau.
Genau, das ist doch schon
das ist auch das Schöne daran.
Ja, ja, total. Du hast gerade gesagt, dass ihr hier auch die Social-Media-Kanäle des Kinder- und Jugendtheaters mit Content pflegt. Mhm. An dieser Stelle auch gerne mal der Aufruf, wir können gerne auch dem Kinder- und Jugendtheater einmal folgen auf den verschiedenen Kanälen. Und in deiner Bio auf der Website, da steht, dass dir in den Austausch kommen und Risiken und Chancen von Social Media mit jungen Menschen abzuwägen, besonders am Herzen liegt. Da würde ich sagen, passt natürlich Cyber Cyrano perfekt zu.
Ja,
zu,
das muss man so sagen.
Satz, zu dieser Aussage.
Auf jeden Fall.
Was würdest du sagen, sind so typische Chancen und Risiken, die ihr dann so besprecht? Weil ist ja für mich auch interessant, da ich ja auch mitverantwortlich bin für Social Media bei uns am Theater und das Thema natürlich sehr präsent ist, nicht nur beruflich, auch privat.
Ja, ich glaube, die Risiken sind uns leider alle zu ziemlich weiten Teilen irgendwie bekannt. Ne? Ich glaube, deswegen ist es auch so wichtig, dass auf den unterschiedlichsten Plattformen Moderation stattfindet und dass da einfach ein Mensch steckt hinter diesen Plattformen, der eben wirklich ganz genau schaut und moderiert, was da wie besprochen wird, damit es eben nicht zu blöden Situationen kommt für einzelne Kommentatoren unter diesen Beiträgen oder auch zu politischen Inhalten, was ja in der heutigen Zeit irgendwie sehr häufig passiert. Genau, und da bin ich auch froh, dass wir da mittlerweile auch rechtlich irgendwie in ganz andere Gefilde kommen, dass man eben nicht mehr das Gefühl hat, wir sind hier im Wilden Westen, sondern man kann mit Konsequenzen rechnen, wenn man da Dinge tut, die einfach gesellschaftlich nicht vertretbar sind. Auf der anderen Seite muss man eben auch sagen, die Chancen sind einfach riesengroß, ne? Und das sind sie auf den unterschiedlichsten Feldern. Also was total schön ist, dass man einfach so leicht, so nah zusammenkommen kann. Also man hat die Möglichkeit, man muss nicht mal vor Ort sein, kriegt trotzdem irgendwie relativ gut mit, was die einzelnen Häuser in den unterschiedlichsten Städten irgendwie machen, weil sie eine viel einfachere Möglichkeit haben, sichtbar zu werden und die Arbeiten zu repräsentieren und man auch ganz einfach kommentieren kann, wenn ich da gewesen bin und dann nochmal auch aus Publikumperspektive einen Kommentar schreiben kann zu etwas, was mir besonders gut gefallen hat. Und das ist natürlich schön. So. Also der Austausch funktioniert bei uns natürlich noch viel mehr auf dem analogen Weg, muss man sagen. Also weil ich bin vor allen Dingen eben bei diesen Nachgesprächen sehr nah an den Gruppen dran und auch bei den Themenabenden. Also Themenabende sind ja meistens für Lehrkräfte oder MultiplikatorInnen spannend. Das heißt, das sind in der Regel erwachsene Menschen, mit denen man da sprechen kann, die eben selber in dieser anleitenden oder lehrenden Rolle, sage ich jetzt mal, sind. Das heißt, man kann da natürlich auch nochmal auf der Metaebene Dinge besprechen, weil die natürlich auch Geschichten aus dem Klassenzimmer oder Berufsalltag mitbringen.
Glaube ich.
Kann man darüber viel in den Austausch kommen. Und in den Nachgesprächen oder in den gebuchten Workshops ist man natürlich auch am Zielpublikum irgendwie dran und kann da Gespräche führen.
Ah ja, okay.
Social Media, habe ich das Gefühl, wird vor allem dafür genutzt, um Einblicke zu bekommen. Ja. Einmal in die laufenden Produktionen, aber auch für Einblicke hinter die Kulissen. Also um dieses Theater und die einzelnen Personen dahinter ein bisschen besser kennenzulernen.
Was würdest du sagen, jetzt haben wir schon über Cyber Cyrano gesprochen, über Captain Knitterbart, über die Schneekönigin, aber steht ja noch sehr viel mehr auf dem Spielplan in dieser Spielzeit für euch, was noch ansteht. Was würdest du sagen, darf man auf keinen Fall verpassen? Oder worauf freust du dich vielleicht besonders auf dieser Spielzeit, was noch kommt?
Ja, das kann ich, glaube ich, sehr viel leichter beantworten, weil wir haben so ein unterschiedliches Programm, dass ich behaupten würde, da ist für jeden was dabei. Mhm.
Würde ich auch behaupten, ja.
Weil wir wirklich so viele unterschiedliche Zielgruppen und Themen bedienen, dass man aus dem Pool, glaube ich, super gut was schöpfen kann. Und da ein Ranking herzustellen, wird mir ultra schwer fallen, weil ich wirklich ganz viele Sachen wahnsinnig spannend oder lustig oder berührend finde auf ganz unterschiedlichen Ebenen. Dass ich da wirklich Mühe mit habe, da ein Ranking festzumachen. Von den Dingen, die jetzt noch kommen, da gibt es auf jeden Fall eine Produktion, die mir einfach sehr am Herzen liegt, die wir jetzt im Januar anfangen, also Januar 26 anfangen werden zu proben. Die Produktion beschäftigt mich aber schon sehr, sehr viel länger. Also ich arbeite auch schon in diesem Jahr eben an einem größeren Projekt, das am Ende eben in dieser Inszenierung zusammenlaufen wird mit dem Namen Job Safari. Mhm. Und das ist echt eine ganz großartige Art von Arbeit, weil da entwickeln wir vom KJT zusammen mit einer Autorin, Elisabeth Pape, ein Stück. Das ist also erstmal ein Auftragswerk. Das ist soweit so normal. Und da geht es inhaltlich ganz viel darum, wie soziale Herkunft Einfluss auf Freundschaft, Schule und auch auf die Berufswahl nimmt. Mhm. Und das war eben sehr spannend, weil wir vorab bereits im Frühjahr mit der Theaterpädagogin Nele Albrecht und eben Elisabeth Pape als Autorin in eine Kooperationsschule gegangen sind. Das war die Marie-Reinders-Realschule. Und dort wurden dann an insgesamt 6 Tagen Schreibworkshops durchgeführt. Und so war man natürlich super nah dran in der Zielgruppe. Mhm. Die Empfehlung für die Inszenierung soll eben später ab 12 Jahren werden. Und da konnte man dann ganz direkt mit den SchülerInnen des 7. Jahrgangs super intensiv sprechen. Also ne, neben den Statistiken, da referiere ich jetzt zum Beispiel mal den Bildungstrichter, die uns zeigen, dass von 21 von 100 Nicht-Akademiker-Kindern beginnen mit einem Studium. Mhm. 8 von denen machen irgendwie einen Master und 1 erwirbt einen Doktortitel. Also das ist wirklich krass, wie der Trichter da nach unten zusammengeht. Und zum Vergleich, von 100 Akademiker-Kindern bedeutet also mindestens ein Elternteil hat einen Hochschulabschluss gemacht, schreiben sich durchschnittlich 74 an einer Hochschule ein. Ne? Ja. Also das ist einfach wirklich eine Zahl, die einem irgendwie zeigt, wie krass das immer noch Einfluss darauf hat, wie ich irgendwie auch meine Zukunft für mich baue, ne? Welche Ausbildung ich irgendwie anstrebe. Und da geht es natürlich null darum, dass jetzt irgendwie mehr Menschen studieren sollten. Also überhaupt nicht. Aber was für uns irgendwie ein total spannendes Thema ist, ist eben diese Chancenungleichheit, die dahinter steckt, hinter diesen Zahlen. Und die kann man einfach nicht wegdiskutieren. Also frühkindlich ist es nochmal krasser, ist nochmal ein anderes Thema, also was auch so den ganzen Bereich Kita angeht. Aber was wir eben gerne machen möchten, ist irgendwie darüber ins Gespräch kommen. Ne? Also was es bedeutet, aus einem privilegierten oder eben einem weniger privilegierten Haushalt zu kommen. Und das meint nicht nur monetär, sondern auch kulturell gleichermaßen. Mhm. Und dass man dadurch die eigene Situation, aber auch die von anderen besser verstehen lernen kann. Und übergeordnet finde ich das irgendwie super wichtig, auch als Arbeit an Demokratie oder an demokratischen Prozessen. Weil ich denke, dass so ein Privilegiencheck, also so ein ehrlicher Privilegiencheck super gut und hilfreich ist.
Ja.
Und das ist einfach total spannend gewesen, dass man eben im Rahmen dieser Arbeit so unterschiedliche Gespräche führen könnte mit den unterschiedlichen Schülern und SchülerInnen. Und in den Workshops ist eben ganz viel Material entstanden und das Ganze fließt dann in die Textfassung mit ein.
Ja,
genau, und dann gehen wir damit in die Proben und schauen, was am Ende dabei für eine Inszenierung dann ganz konkret innerhalb dieser Themen entstehen wird.
Okay, das heißt, es ist ein Stück Entwicklung sozusagen, oder?
Es ist schon wirklich ein Auftragswerk. Das heißt, wir gehen auch mit einem fertigen Text in die Proben rein. Also weil diese ganze Arbeit, wie gesagt, sehr, sehr weit im Vorfeld schon entstanden ist. Eben auch durch diese ganze Vorarbeit, die geleistet worden ist mit der Kooperationsschule. Aber genau, also es ist natürlich gar nicht mal so häufig der Fall, dass man als Theater auch noch so nah dran ist im Entstehen dieser Textfassung.
Das ist schon cool. Vor allem, dass es dann so reale Aussagen sind und so, die dann wahrscheinlich auch mit einfließen werden und real erarbeitete, hier in der Nähe mit euch erarbeitete Texte. Also ist schon cool, gerade bei so einem Thema. Ein weiteres Stück, wo ja auch Andreas Grun, der Intendant, Regie führen wird diese Spielzeit, ist Super, der Markt für alle. Und das ist auch ein sehr besonderes Stück, richtig?
Richtig. Wir machen nämlich da zum ersten Mal dezidiert ein Musical hier im KJT. Und da haben wir auch ein altbewährtes Team. Das macht nämlich auch in der Ausstattung Oliver Kostecker. Und die Musik wird Michael Kessler schreiben und komponieren.
Wie bei die Schneekönigin, ne?
Exakt, genau. Ja. Altbewährtes Team, also die drei arbeiten schon lange und eben eng zusammen und machen jetzt zum ersten Mal gemeinsam ein Musical. Und das wird sicherlich auch nochmal spannend. Auch mit GästInnen werden wir da eben arbeiten. Und es wird eine inklusive Produktion sein, was total schön ist. Und wir werden mit Live-MusikerInnen arbeiten. Genau, das wird mit Tonstudio 13 werden wir da zusammenarbeiten, die auch schon mal im Rahmen einer Open Stage hier einen Jazzabend gemacht haben. Genau, und Anna Reitzbeek, die wir auch schon aus Der Zauber von Oz kennen.
Die war auch schon hier im Podcast.
Exakt. Die werden wir auch im Supermarkt erleben dürfen.
Cool.
Da freue ich mich auf jeden Fall auch schon sehr drauf.
Das klingt sehr gut und vor allem Musical dann auch mal, also wenn es wirklich dann auch so als Musical entwickelt wird, finde ich sowieso immer spannend. Also ja, kann man sich drauf freuen, glaube ich.
Die darauffolgenden Produktionen sind, glaube ich, nicht minder interessant, das muss man ganz klar sagen, sind einfach sehr unterschiedlich, aber trotzdem super, super spannend. Wir haben nämlich mit Wir Tiere, das probt parallel zur Jobsafari, eine Kooperation mit der Jungen Bühne Bochum. Und da entsteht eben eine Abenteuerreise auf den Spuren der unterschiedlichen Tierwelten mitten durch das KJT hindurch. Also da wird sowohl das Theatercafé als auch unsere Bühne bespielt. Und das wird für die Zielgruppe ab 4 Jahren entwickelt. Und ich glaube, das wird auch eine ganz tolle Produktion. Ja. Und die PerformerInnen, die sind da eben auch ganz nah bei dem Publikum, weil sie eben die auch als Gruppen durch das Haus durchführen. Cool. Und da geht es unter anderem eben darum, ein Bewusstsein sowohl für die eigenen Sinne zu schaffen und gleichzeitig aber auch, wie schmal das Spektrum der Welt ist, was wir so als Menschen wahrnehmen und wie viel abseits unserer eigenen Aufmerksamkeit geschieht. Denn wir lernen ganz viel über die Sinne der Tiere. Und dadurch wird im besten Fall aber auch klar, dass wir eben diese Tiere doch teilweise auch ganz schön stören. Ne? Also wenn wir erleben, wie sie die Welt wahrnehmen, können wir natürlich irgendwie auch aktiv schützen, was da vielleicht auch im Begriff ist, verloren zu gehen an der einen oder anderen Stelle. Genau, und die Junge Bühne Bochum, also kurz JUB, das ist ein KünstlerInnen-Kollektiv, was sich 2018 gegründet hat. Sind so zwischen Schauspiel, Tanz und Musiktheaterproduktion für junges Publikum unterwegs. Das ist inhaltlich und ästhetisch immer sehr anspruchsvoll, arbeitet interdisziplinär und eben auch da sehr sinnlich, weil man so nah dran ist an den am Publikum, aber auch an den Themen. Und da wird Martina von Boxen Regie führen, die wir auch schon von gleich anders kennen. Das war eine mobile Produktion, die wir hier gespielt haben. Sound macht da Manuel Los. Und mit dabei sind dann noch Lea Kallmeier und Musikerin und Performerin Maria Trautmann, die man bei uns auch schon kennengelernt hat in Viele Grüße, deine Giraffe. Genau, ich glaube, das wird auch eine sehr, sehr spannende Produktion.
Total, und ich finde an der Produktion, das beschreibt irgendwie so gut, was Theater kann und vor allem auch Theater für junge Menschen leisten kann. Nämlich dieses, dass man so spielerisch eben auch am Ende eine Message versucht rüberzubringen, im besten Fall, wie du sagst.
Ja.
Und dass die genau, dann hier durchs Theater gehen und eben in diesem Stück mittendrin sind und wahrscheinlich gar nicht merken, dass gerade doch wichtige Themen behandelt werden. So. Und das ist ja irgendwie das, was wofür Theater am Ende stehen sollte, nämlich, dass man einen guten Abend hat und trotzdem am Ende über den Abend nachdenkt. Oder in eurem Fall einen Vormittag.
Ja, genau.
Genau, ja. Jetzt haben wir sehr viel über Produktion gesprochen und auch über deinen Job, was du hier alles machst und deine Aufgaben hier am KJT. Lass uns nochmal kurz weiter bei dich sprechen. Wie bist du hierher gekommen ans Kinder- und Jugendtheater? Wie wird man Dramaturgin hier am KJT Dortmund.
das ist kurz erzählt. Die Stelle war ausgeschrieben. Ich habe mich auf diese Stelle beworben und es hat glücklicherweise geklappt. Ja. Also es war ehrlicherweise ein bisschen zufällig. Also ich habe eben in Bochum Theaterwissenschaften und Germanistik studiert, habe dann einfach Master in Germanistik gemacht, bin also so von Haus aus Literaturwissenschaftlerin erstmal. Genau, war dann mit dem Studium fertig und habe mich so wild in der Kulturszene in Nordrhein-Westfalen umgeschaut und bin dann eben aufs KJT aufmerksam geworden, habe mich dann nochmal ein bisschen näher mit der Sparte beschäftigt, die mir auch gar nicht so viel gesagt hat erstmal, weil ich am Anfang gar nicht so wahnsinnig viel Berührungspunkte auch mit Kinder- und Jugendtheater hatte. Und bin jetzt wahnsinnig froh, Theater für junges Publikum machen zu können. Also das ist wahnsinnig schön. So, ne? Also ich habe ja auch schon viel von diesem Austausch eben gesprochen und der ist natürlich hier irgendwie sehr breit möglich und das ist wahnsinnig schön an dem Job. So, also wie gesagt, ne, dass man eben nicht nur mit Lehrkräften und MultiplikatorInnen irgendwie sprechen kann und sehr viel über die Dinge spricht, sondern eben auch ganz konkret mit dem jungen Publikum selbst ins Gespräch kommen kann. Das ist wahnsinnig schön und deswegen bin ich wirklich sehr, sehr froh, dass ich zufällig hier gelandet bin und bin sehr, sehr gerne geblieben.
Ja, hoffentlich bleibst du auch noch ein bisschen. jetzt ist heute Freitag, heute Abend ist hier Open Stage, das ist eure offene Formatreihe hier im Theatercafé, heute sogar mit Impro-Show, wenn ich es richtig gelesen habe.
Genau.
Genau. Bist du da auch eingebunden oder kannst du heute früh ins Wochenende?
ich bin tatsächlich so ein bisschen koordinatorisch an diesem Format beteiligt.
Genau, natürlich.
Also, wenn man für die Open Stage ein Programm im Hinterkopf hat, dann meldet man sich eben bei uns und dann prüfen wir das und schauen, ob wir das im Rahmen unserer technischen Anforderungen und in der Betreuung möglich machen können. Und dann spricht man mit mir, wenn man da was machen möchte, in der Regel. Genau, und dementsprechend schaue ich dann natürlich vorbei, um auch die Menschen dann, mit denen ich vorher nur kommuniziert habe, die auch mal vor Ort live erleben zu dürfen.
Verstehe.
Genau.
Das ist schon auch immer ganz spannend.
Ja, sehr.
Genau, also solche Sonderformate, nenne ich es jetzt einfach mal, gibt es dann hier auch immer wieder. Ne? Ja, wirklich allumfassender Beruf.
Ja, breites Programm.
Genau. Am Ende jeder Folge habe ich immer drei Rubriken. Zu dem würde ich jetzt einmal gerne kommen. Und zwar haben wir hier so ein Glas vor uns stehen. Da drin sind Zettel und auf den Zetteln sind Theaterbegriffe. Darfst du gerne mal einen ziehen und einfach mal sagen, was dir dazu einfällt?
Ja. Oh, wow. Ja, toller Begriff. Ich habe den Begriff Regieassistenz.
Ah, wichtiger Begriff, ja.
Ja, auf jeden Fall. Ich werde das nicht müde zu sagen. Also die Regieassistierenden, Chapeau, tragen im Prinzip das komplette Theater auf ihren Schultern.
So kann man es wirklich sagen.
So kann man das wirklich sagen. Und wahnsinnig wichtige Position. Nicht mehr, aber teilweise unterschätzte Position. Mhm. Da ändert sich zum Glück, glaube ich, auch einfach in den letzten Jahren sehr viele Dinge.
Ja.
Und für mich auch immer ein wichtiger Ort, um Informationen abzuholen, um selber Informationen hinzugeben, um gegenseitig irgendwie nochmal abzuchecken, wo wir eigentlich gerade stehen. Also für mich persönlich auch immer ein Mensch, mit dem ich sehr, sehr viel im Austausch bin. Sowohl während Probenprozesse als auch darüber hinaus.
Total. Ja, wir sind auch den RegieassistentInnen viel im Austausch. Wenn es zum Beispiel darum geht, wir möchten ein Video drehen, dann ist das die Person, die wir fragen, wann passt es in den Proben? Und die Person organisiert dann alles mit den Darstellenden, ist dann vor Ort unser erster Ansprechpartner, Ansprechpartnerin. Genau, das ist nur eins von ganz vielen Dingen, die RegieassistentInnen machen. Ich finde das auch immer witzig zu beobachten, wenn man mal in der Probe ist, dass es häufig so ist, dass die RegisseurInnen dann einen Gedanken einfach weitergeben und die Regieassistenz läuft auf die Bühne und gibt diesen Gedanken weiter. Also die sind auch immer gut unterwegs. Ich glaube, die machen auch ihre Kilometer an so einem Probenabend.
Das kann ich mir auch gut vorstellen, auf jeden Fall.
Und schreiben alles mit und haben einen Überblick und wissen einfach immer irgendwie Bescheid.
Die wissen Bescheid. Ja, genau, das
absolut.
Ist es.
Die sind ja in jeder Probe und wissen sofort den aktuellen Stand. Also ja, sehr wertvolle Position, wie schon gesagt. Die zweite Rubrik ist der schönste Theatermoment, wenn du privat ins Theater gehst oder so wie heute Morgen in eine Vorstellung. Hast du da von dem ganzen Ablauf von ich bekomme das Ticket oder ich organisiere mir das Ticket bis ich fahre nach der Vorstellung nach Hause, spreche vielleicht noch über das Gesehene, hast du in diesem ganzen Ablauf einen Moment, wo du sagst, das ist immer mein Lieblingsmoment?
Boah, das sind natürlich wahnsinnig viele unterschiedliche Momente. Wenn ich das so durchgehe, ist einer meiner Lieblingsmomente tatsächlich immer der Applausmoment, weil da so interessante Ebenen sich irgendwie vermischen, weil ich habe da natürlich irgendwie SchauspielerInnen auf der Bühne, die ich gerade eben noch kennenlernen durfte in ihren Rollen und gleichzeitig fällt natürlich in dem Moment aber auch so ein bisschen was ab und ich kriege so einen Glimpse irgendwie natürlich auch von dem Menschen, der da irgendwie gerade seine künstlerische Arbeit zeigen konnte. Ja. Und das finde ich irgendwie wahnsinnig spannend.
Total.
Also weil das so ein Meta-Moment ist. Mhm. Ja, doch, ich glaube, das ist wirklich etwas, was ich immer irgendwie sehr besonders und sehr, sehr spannend finde als zuschauende Person.
Ist genau, was du meinst, ja. Finde ich auch ein sehr schöner Moment immer, wenn man dann plötzlich irgendwie was von dem Menschen da hinter der Maske so irgendwie sieht. und am Ende habe ich noch entweder oder Fragen für dich. Mhm. Lieber Morgen- oder Abendvorstellung?
Morgenvorstellung.
Mhm. KJT oder Schauspielhaus?
Oh wow, naja, muss ich natürlich KJT sagen. Ja,
ich hab's gedacht. Wenn man hier rausschaut, die Bäume werden langsam schon herbstlich. Lieber Sommer oder Winter?
Lieber Winter.
Ja, ja, guck mal, ich auch. Sagen sehr wenige, aber
doch,
sind wir uns
doch
auch einig. Ja.
Der Herbst ist natürlich wunderschön auf dem Weg dahin, weil er eben bunt ist und so ganz viel Veränderung bringt. Aber Winter ist auch super.
Ja.
Kalt draußen, drin einkuscheln, perfekt, gemütlich.
Danke, danke. Ich auch so. Dornröschen oder die Schneekönigin?
Die Schneekönigin.
Ich bin auch sehr gespannt. Ich freue mich schon.
Ich bin auch sehr, sehr gespannt. Mhm. Vor allen Dingen Bianca Lammert als Schneekönigin.
Ja, das kann nur gut werden.
Das kann nur gut werden. Ja.
Auf jeden Fall. Großer Bibi-Fan bin ich. Und als letzte Frage, lieber eine Premiere oder ein bekanntes Stück wieder aufnehmen?
Oh, wow. Oh, das finde ich gar nicht einfach. Ein bekanntes Stück aufnehmen.
Ja.
Premiere ist manchmal fast zu aufregend. Mhm. Also ich ertappe mich manchmal dabei, wie ich total entspannt in diesen Saal gehe und dann spüre ich aber diese Vibration im Raum. Mhm. Vielleicht sehe ich dann noch den einen, die andere Kollegin und dann kommt dieser wahnsinnige Moment von Aufregung auch bei mir an und dann ist dieses Flattergefühl im Bauch teilweise wirklich doll.
Mhm, verstehe ich. Weil dann alles, wofür man so lange gearbeitet hat, irgendwie sich so zuspitzt.
Genau, genau. Da kommt so zusammen und also teilweise ist das sehr überwältigend.
Ja.
Ja.
Deswegen lieber, wo man weiß, lief gut, kann man nochmal wieder zeigen.
Macht Spaß.
Ja.
Wir holen es wieder
gutes
aus
Stück.
Der Schublade
genau.
raus. Unbedingt.
Verstehe ich, okay. Vielen, vielen Dank, Jackie, für deine Zeit und dass du mit mir gesprochen hast. War wieder sehr spannend und auch einfach mal schön hier zu sein und auch mal ein bisschen über den KJT-Spielplan zu sprechen. Hat mir sehr viel Spaß gemacht.
Schön, dass du da warst. Ja, wir freuen uns auch immer sehr.
Sehr gerne, danke für diese schöne Folge. Und ihr lieben Zuhörenden, vielen Dank, dass ihr so fleißig den Podcast hört. Und ich würde mich sehr freuen, wenn ihr auch in 2 Wochen wieder reinhört. Bis dahin abonniert doch gerne diesen Podcast auf allen Streaming-Plattformen, indem ihr die Glocke anklickt. Dann wisst ihr auch immer genau Bescheid, wann die nächste Folge erscheint. Teilt diesen Podcast gerne, hinterlasst ein Feedback, schreibt uns bei Social Media, folgt gerne dem Theater Dortmund und auch dem KJT Dortmund auf Instagram und Facebook. Und schaltet auch gerne in 2 Wochen wieder ein. Das würde mich sehr freuen. Bis dann!